Hallo und herzlich willkommen bei Labotalk, dem Podcast von Laboclean. Vielen, die Tiere halten, züchten oder behandeln, ist das Labor für veterinärmedizinische Diagnostik im beschaulichen Bad Kissingen schon ein Begriff. Hier arbeiten seit über 30 Jahren Menschen für die Gesundheit unserer Tiere. Doch was passiert dort außer der Routinediagnostik? Und vor allem, wer genau sind eigentlich die Menschen hinter den Messwerten? Was treibt sie an? Was treibt sie um? Wofür interessieren sie sich neben der Arbeit denn sonst noch so? Das und mehr werden wir hier im Podcast mit interessanten Personen beleuchten, die bei oder mit Laboclean arbeiten und Ihnen darüber einen Einblick gewähren in das Treiben hinter der Laborroutine und in das, was auch darüber hinausgeht. Mein Name ist Julia Schulz und die heutige Folge heißt Ronny Guetta und das Darmmikrobiom. Vorab hier schon mal ein paar Informationen zu Ronny vorneweg. Er hat an der Universität Konstanz Biologie studiert und an der Julius-Maximilian-Universität Würzburg promoviert. Er war als Postdoktorand am Max-Planck-Institut für Biophysik in Frankfurt am Main und an der Universität Würzburg, bevor er die Fachabteilungsleitung für klinische Mikrobiologie in einem anderen Labor übernahm. Seit Januar 2018 arbeitet er jetzt bei Laboclean in der Abteilung für Molekularbiologie. So viel wissen wir nun also über Ronny, aber mal sehen, ob es nicht noch viel mehr Interessantes zu erfahren gibt. Hallo Ronny, schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit. Und wir steigen ein mit der ersten Frage: Warum hast du eigentlich Biologie studiert?
Ja, Julia, hallo. Vielen Dank für deine nette Einführung und vor allem natürlich auch vielen Dank, dass ich als Zweiter hier bei dem Laboclean-Podcast überhaupt teilnehmen kann. Es ist eine große Ehre und freut mich sehr. Und ja, ich versuche jetzt mal, zumindest mal die Latte auf dem Niveau zu halten, den die Rachel letzte Woche ja auch gehalten hat. Das war ja auch ganz toll. Das kann man sich ja jetzt auch schon anhören. Zu der Frage, warum ich Biologie studiert habe. Ja, ich bin in der Zeit aufgewachsen. Das war so die Zeit von Jurassic Park, Klondinosaurier. Das war die Zeit von Chaosforschung. Das war irgendwie, ja, so die Ende der 80er, Anfang der 90er, und da gab es eigentlich kein anderes Thema außer Klonen, Genetik und so weiter. Und ich habe mich schon von Anfang an dafür interessiert. Das war für mich mein absolutes Ziel, was in der Richtung zu machen. Fand ich wahnsinnig hip, dieses Thema, und hat mich auch sehr interessiert. Mich hat auch der chemische Teil interessiert. Also ich bin eigentlich ein ziemlich analytischer Mensch, und dieses, sagen wir mal, Berechenbare, dieses Chemische teilweise, was dann auch noch zur Biologie kam, das fand ich faszinierend. Und das hat mich dann dazu gebracht, Biologie zu studieren. Es war halt auch das Fach, in dem meine Noten am besten waren. Und da gab es einfach der Weg zur Biologie hin zum Studium, der war sehr kurz.
Das heißt also im Prinzip, einen Plan B gab es eigentlich gar nicht, oder?
Nee, ich habe es eigentlich relativ schnell durchgezogen, muss ich sagen. Das habe ich mich auch oft gefragt, ob das eine gewisse Unbeweglichkeit war, ja, oder eine gewisse Faulheit, es so auf einmal durchzuziehen. Aber ich bin relativ schnell eigentlich auf diesen Weg gekommen und habe ihn dann eingeschlagen. Alles Weitere, was abzubrechen ist, hat mich nicht gereizt. Also ist der Plan B. Ich habe ein paar Vorstellungen gehabt, ich habe ein paar Wünsche gehabt, was ich hätte machen können, aber eigentlich bin ich bei dem angekommen, was ich mir von Anfang an vorgestellt habe.
Kann man sich das dann so vorstellen, dass du also auch schon als Kind so in den Tümpeln rumgekrabbelt bist und da die Fauna und Flora untersucht hast oder nicht so? Oder war das schon immer eher so Richtung Klonen, Genetik und das wirklich spezialisierte Zeug?
Absolut Richtung Klon und Genetik. Ich komme mitten aus der Stadt, ich habe überhaupt nichts. Also ich mag Tiere, ich habe Tiere, ich habe aber wenig jetzt irgendwie mit Blumenwiesen und so weiter am Hut. Ich war teilweise bei meinem Studium natürlich, hat es mir dazugehört, irgendwelche Blumenbestimmungskurse zu machen. Es waren nicht gerade meine Lieblingskurse, oder Vogelstimmexkursionen zu besuchen. Das war auch nochmal ein ganz, ganz tolles Highlight in meinem akademischen Leben, aber ich wollte eigentlich so schnell wie es geht in den Bereich Molekularbiologie hinein, in die Forschung hinein, in die Grundlagenforschung, so diese ganze Systematik und so weiter, ja, hat mich eigentlich wenig interessiert.
Und was genau machst du jetzt hier bei Laboclean?
Ja, also jetzt hier bei Laboclean habe ich eigentlich dieses Ziel mit erreicht. Ich bin nicht richtig in der Gentechnik, einfach weil Laboclean ja keine Gentechnik macht. Das habe ich dann in der Uni durchgeführt. Aber bei LaboClean habe ich die Möglichkeit molekularbiologischer Analysen von bestimmten ja, Bakterien, von Mikroorganismen mir anzuschauen. Und meine jetzige Arbeit ist äußerst vielfältig hier. Also ich bin einmal verantwortlich eben für die Mikrobiomanalyse. Das bedeutet also für eine neue Art der Untersuchung des Darmmikrobioms auf molekularbiologischer Ebene. Also ich konnte diesem molekularbiologischen Ziel treu bleiben. Der zweite wichtige Punkt ist natürlich auch in meinem ersten Jahr bei LaboClean war auch wichtig, die gesamte Bakteriologie mit kennenzulernen, denn Molekularbiologie allein reicht in diesem Bereich nicht. Bakteriologie gehört immer mit dazu und deswegen habe ich auch dort die Bakteriologie und die Leute auch in der Bakteriologie kennengelernt, auch nicht zu unterschätzen, wenn man mal, man arbeitet ja immer hier zusammen und da ist es ganz wichtig, auch die Leute kennenzulernen. Und das Zweite, ich habe hier die Funktion übernommen der Ausbildungsbetreuung des Ausbildungsganges Biologielaboranten. Dort bin ich verantwortlich mit der Nadine Kehl zusammen aus der Pathologie für die Organisation des Ausbildungsganges, für die Erstellung der Prüfungsaufgaben, für die Betreuung der Auszubildenden bei sämtlichen Fragen. Ich bin mit Frau Müller und der Frau Kehl auch Mitglied im Prüfungsausschuss an der IHK. Also auch dort bin ich gut beschäftigt mit den Azubis. Ja, und was jetzt seit anderthalb Jahren noch dazugekommen ist und einen Großteil meiner Zeit einnimmt, ist die Covid-19-Diagnostik, also SARS-CoV-2-Virus-Diagnostik auf molekularbiologischer Ebene, also mittels PCR-basierten Verfahren im Humanbereich. Da bin ich auch voll mit eingestiegen. Das sind so die drei Hauptfelder, auf denen ich mich bewege.
Also sehr abwechslungsreiches Arbeitsgebiet. Ja. Und jetzt stelle ich die Frage, die mich also von Anfang an bei diesem ganzen Thema doch irgendwie umgetrieben hat. Vielleicht bin ich da die Einzige, aber vielleicht auch nicht. Warum gerade bist du beim Darmmikrobiom eingestiegen? Was war der Reiz an dem Thema?
Ja, die Frage kommt öfter, muss ich sagen.
Ach, okay, gut.
Vielleicht noch eine andere Sache, und zwar diesen Plan B, den du mal am Anfang, das möchte ich nicht außen vor lassen, weil diesen Plan B, was ich echt gerne gemacht hätte, wenn ich kein Biologe geworden wäre, wäre Radiosprecher. Deswegen finde ich das jetzt hier eigentlich ganz interessant. Ich weiß nicht warum, aber das wäre so mein zweiter Traumberuf gewesen, aber es ist nie dazu gekommen. Also hätte ich es irgendwann mal aufgehört, dann wäre ich Radiosprecher geworden. Aber ja, jetzt dazu zum Darmmikrobiom. Ich bin natürlich jetzt nicht geboren worden in meine wissenschaftliche Forschung und habe gesagt, so, also jetzt möchtest du dich mit dem Darm und vor allem mit dem, was drin ist, beschäftigen. Das ist natürlich jetzt nicht die normale Entwicklung, die jemand
also
hat.
Also es ist sicherlich nicht das Thema allererster Wahl bei vielen von uns.
Wobei man sehr früh damit konfrontiert wird, muss ich auch wirklich sagen.
Also, das ist richtig.
Ja, also ich habe da auch alle Hemmungen verloren. Also, es ist so, ich habe vorher eben jetzt schon mit Mikroorganismen während meiner Diplomarbeit gearbeitet, die erst seit 50 Jahren oder so in der Umwelt bestimmte Stoffwechselprozesse aufgebaut haben. Das heißt also, diese bestimmten Bakterien haben sich zum Beispiel etabliert, die Schadstoffe, die eben jetzt durch chemische Industrie und so weiter, erst seit 50 Jahren eigentlich in der Umwelt vorhanden sind, die sich daran schon adaptiert haben und diese Schadstoffe, die bis vor 50 Jahren noch gar nicht existiert haben, als wichtige Stoffwechselquelle nutzen können. Also quasi eine Evolution im Schnelldurchgang. Und was da dazu gehört hat, war, dass man diese Keime auch dort natürlich versucht zu gewinnen, wo die Schadstoffe am meisten vorhanden sind. Das heißt, also ich war in dieser Zeit viel in Kläranlagen unterwegs und habe dort versucht, in diesen Kläranlagen eben jetzt bestimmte Mischkulturen zu gewinnen und diese Kläranlagenkulturen dann zu analysieren auf bestimmte Bakterienkeime. Also das war so meine Feuertaufe. Von daher, da wo ich jetzt bin, das ist ein ganz anderes Kaliber. Das ist viel angenehmer als diese Kläranlage.
In Kläranlagen bist du mittlerweile gar nicht mehr, oder?
Nein, also nicht. Das letzte Mal ist sehr lange her, dass ich in der Kläranlage war. Ja. Ich vermisse es auch nicht.
Aber auf der anderen Seite würde sich wieder Chancen ergeben, weil die Covid-19-Diagnostik, also da heißt es ja auch immer wieder in den Abwässern. wären da große Diagnostikpotenziale. Also vielleicht kommt es wieder.
Ja, wobei ich auch sagen muss, man sollte auch dem Nachwuchs eine Chance geben. Also in diesem Bereich. Ja. Also ich glaube, ich habe meine Hörner in dem Fall abgestoßen, aber natürlich bei einer entsprechenden Anfrage mit den entsprechenden Anreizen würde ich vielleicht auch nochmal in eine Kläranlage hier hineingehen, aber also ich habe sie hinter mir gelassen. Sagen wir es mal so. Und dann ging es weiter, dass ich eigentlich mich beschäftigt habe mit einer Grünalge und zwar mit rein biophysikalisch, also mit einem Ionenkanal aus einer Grünalge, der bei Belichtung Kationen hineinlässt in die Zelle. Das war eigentlich ganz interessant, weil es dazu hätte vielleicht dienen können, Menschen, die blind sind, also die Sehrezeptoren wiederherzustellen. Als ich dieses Thema dann allerdings relativ ausgereizt habe, habe ich gedacht, jetzt wird es Zeit, an die Industrie zu wechseln. Denn ich habe mir einfach mehr Kundenkontakt, ich habe mir mehr auch Sicherheit natürlich, private Sicherheit, finanzielle Sicherheit und so weiter gewünscht, aber natürlich auch ein Gerüst ausgeübt durch eine Routinediagnostik in einem Labor, kombiniert eben mit der Freiheit, vielleicht auch in manchen Projekten mich so ein bisschen ausleben zu können. Und bin dann zu eben einem anderen Labor gekommen, zu einem humanmedizinischen Labor, das sich eben mit dieser Thematik genau beschäftigt hat. Das heißt also, dort wurden Kot, oder besser gesagt, dort hieß es Stuhlkulturen, die wurden durchgeführt von Menschen und man hat anhand dieser Stuhlkulturen dann festgestellt, was für Bakterien sind drin, man hat die quantifiziert und hat geguckt, ist die Darmflora dieser Stuhlkulturen und damit auch der Mensch, aus dem sie gewonnen wurden, ist die gut aufgebaut, ist die eher, jetzt sagen wir mal, ein bisschen schlechter aufgebaut und was kann man machen, um diese möglichen Defizite zu therapieren? Und ich muss sagen, auch da hatte ich wirklich das Glück, dass dieses Thema Darmmikrobiom explodiert ist in der Zeit. Also davor, das ist jetzt ungefähr, ja, vielleicht, ich würde mal sagen, 8 bis 9 Jahre her, dass ich dort angefangen habe in dieser Firma. Davor hat man natürlich schon mal vom Darm gehört. Aber in der Wissenschaft gab es einige Fortschritte, aber so richtig hat man eigentlich mit dem Thema gar nichts zu tun gehabt. Es war unappetitlich, keiner hat über dieses Thema freiwillig gesprochen. Ich glaube einfach, dass da so ein Paradigmenwechsel auch stattgefunden hat, auch sich mit diesem Thema zu befassen. Und dann plötzlich ist dieses Thema wirklich explodiert. Es kam natürlich auch durch dieses Buch, das veröffentlicht wurde, von der Julia Enders, sehr tolles Buch eigentlich, die dieses Thema dann auch so ein bisschen anspruchsvoll, aber auch ansprechend, so grafisch auch ansprechend und so weiter, dargestellt hat, hat dieses Thema jetzt auch in den Populär- und Massenmedien so zugenommen. Wir wurden so von Probenzahlen überschüttet, dass mir gar nichts anderes übrig blieb, als mich mit dem Darmmikrobiom zu beschäftigen. Irgendjemand muss das halt machen. Und weil ich halt die Erfahrung gehabt habe in dem Bereich, habe ich gesagt, ich mach's. Und ja.
Die Humanmedizin sieht da ja auch wirklich also eine irrsinnig breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten, was das Darmmikrobiom angeht. Oder Anwendungsmöglichkeiten ist vielleicht der falsche Begriff. Aber es wird da gesprochen von chronischen Durchfällen auf der einen Seite. Andererseits geht es aber auch wirklich um Sachen wie Adipositas und tatsächlich auch bis hin zu Parkinson, habe ich gelesen. Wie siehst du denn die Anwendungen in der Veterinärmedizin?
Sehr ähnlich. Also ich muss sagen, es gibt natürlich bestimmte Unterschiede. Also es gibt sehr viele Untersuchungen, die jetzt eben das Darmmikrobiom oder sagen wir mal das Genom des Darmmikrobioms, die genomische Vielfalt untersuchen und die jetzt dem Menschen entgegenstellen. Und da sieht man einmal, dass sich eine gegenseitige Annäherung ergibt. Das heißt also, wenn ich mir jetzt, ich rede jetzt mal vom Kaninmikrobiom, wenn ich mir das angucke im Vergleich zum Humanmikrobiom, merkt man einfach jetzt durch die zunehmende Domestizierung, durch die zunehmende Haltung auch direkt quasi jetzt am Tierbesitzer, auch jetzt durch den engeren Kontakt, den man mit dem Tier hat, ist es so, dass es dann viel, viel deutlicheren oder vermehrten horizontalen Transfer von Bakterien gibt, von Tierbesitzer auf den Hund und auch umgekehrt natürlich. Und das Gleiche gilt auch für ja, Dinge wie jetzt die Ernährung. Viele Tiere werden mittlerweile auch jetzt ja, ähnlich ernährt wie wir. Also es gibt ja wirklich auch Futtermittel mit Lebensmittelqualität, die angeboten werden. Die Hunde werden teilweise auch ernährt vom Tisch, von den Resten manchmal. Also das sind alles Sachen, wo wir natürlich auch schon grundlegend Ähnlichkeiten in unserem Verdauungsapparat haben. Das muss man auch sagen. Hunde sind Allesfresser, wir sind Allesfresser. Aber das wird halt eben jetzt auch noch durch diese zunehmende Sozialisierung, die von einigen Hunden eben mit uns als Tierbesitzern, werden diese Prozesse eben noch weiter gefördert. Also da sind wir schon sehr, sehr ähnlich dran. Und ich muss sagen, auch die Beschwerden, gerade jetzt so metabolische Beschwerden, metabolisches Syndrom, Übergewicht, neurodegenerative Erkrankungen, die damit ins Gespräch gebracht werden. Natürlich die grundsätzlichen Dinge, für die das Darmmikrobiom verantwortlich ist, wie Stimulation des darmassoziierten Immunsystems, Ernährung über kurzkettige Fettsäuren, der Kolonozyten und so weiter. Das sind einfach so grundlegende Funktionen. Das muss ein Darmmikrobiom im Mensch, in der Maus, in der Katze machen. Wie es das macht, ist vielleicht unterschiedlich, aber es muss es machen. Aber so in diesen speziellen Bereichen hier, in diesen speziellen Erkrankungen auch, Diabetes, Allergiezunahmen, Haut, Fellprobleme. Ich glaube, da geben wir uns mittlerweile beide als Spezies nicht mehr viel.
Magst du mal einen Ausblick in die Zukunft wagen? Was kann da noch so gehen, mittelfristig und auf lange Sicht?
Also momentan befinden wir uns an dem Punkt, an dem wir aufklären können, relativ schnell, was für Bakterienspezies wie vorhanden sind, wie viel vorhanden sind. Das ist ein sehr interessanter Bereich, aber was wirklich noch fehlt, sind teilweise die Kausalitäten. Also wir sind wirklich die Ätiologie des Ganzen. Ist es also eben ein auslösender Faktor? Ist eine Darmdysbiose, wie man es nennt, eben, wenn man von einer verschobenen Darmflora, heutzutage will man das Wort Darmflora nicht mehr verwenden, sondern Mikrobiota, weil es einfach besser klingt. Aber ist das eben jetzt ein auslösender Faktor für eine bestimmte Erkrankung? Ist das ein begleitender Faktor? Dann natürlich auch die Frage, wie ist jetzt, sagen wir mal, das metabolische Potenzial dieses Mikrobioms? Da kommt es ja eigentlich mehr darauf an. Die Bakterien, schön und gut, die sind da, sie sind auch sehr interessant, aber die Stoffwechselprozesse, die stattfinden, also die Interaktion über Stoffwechselprozesse mit dem Wirt, das ist das, der Austausch mit dem Wirt über ja, Endotoxine, Zytokine und so weiter, bei dem wirklich es noch heiß hergehen wird. Und da, glaube ich, kann man noch am meisten rausholen. Also es geht weniger darum, jetzt noch genauer zu erforschen, wie ist es da Mikrobiom aufgebaut, sondern was ist das Stoffwechselpotenzial des Darmmikrobioms und wie kann ich diese einzelnen Bestandteile, die bestimmt eine Wirksamkeit auch im gesamten Körper haben, eben nicht nur exklusiv im Darm, wie kann ich das eben unabhängig von den Bakterien nutzen und als Signalstoff, als Transmittermolekül und so weiter in synthetischer Form vielleicht für verschiedene Therapien bei Krankheitsbildern einsetzen.
Du musst dich ja mit sehr vielen verschiedenen Veröffentlichungen befassen. Du fräst dich durch ganz schön viel Literatur. Deswegen habe ich gedacht, wir gehen mal deine persönlichen Top 5 durch. Ich habe es mal genannt, verrücktes Zeugs aus der Forschung zum Thema Darmmikrobiom, weil du mir im Vorgespräch schon gesagt hast, da gibt es doch ein paar interessante Sachen. Also sind wir mal gespannt, was es da so gibt konkret. Top 5?
Ja, gerne. Also was momentan vielleicht immer ein großes Thema ist, ist dieses Dickmacher- oder Schlankmacher-Mikrobiom.
Das interessiert dich auch persönlich sehr.
Ja, ich will dich nicht enttäuschen. Ich will, also du hast es nicht nötig, aber ich sage nur, wenn das der Fall wäre, dann ist es ein bisschen schwierig. Also Hintergrund zum Beispiel dieser wirklich sehr interessanten Analyse, da gibt es verschiedene Faktoren. Eine Analyse wurde durchgeführt, bei der eben jetzt Mikrobiome untersucht wurden von Menschen, die übergewichtig waren, die einen deutlich erhöhten BMI hatten und Mikrobiome von Menschen, die eben jetzt normalgewichtig waren. Dabei hat sich herausgestellt, dass ein bestimmtes Bakterienverhältnis verschiedener Bakteriengruppen, der sogenannten Bacteroidetes und Firmicutes, also zwei wichtige Bakteriengruppen, die den Hauptteil in unserem Darm ausmachen eigentlich, dass dieses Verhältnis repräsentativ steht dafür, wie ein Mensch die Nahrungsmittel oder den Verdauungsprozess ausnutzen kann. Also Personen, bei denen beispielsweise jetzt das Verhältnis eher in Richtung der Firmicutes verschoben ist, können anscheinend, diese Bakterien können die Nahrung wesentlich besser ausnutzen und können wesentlich mehr Energie daraus gewinnen, als es jetzt zum Beispiel bei den Bacteroides, bei den Bacteroidetes ist. So ist die Theorie des Ganzen. Das heißt also, nicht ich bin schuld eigentlich dafür, dass ich diese hochkalorische, energiereiche Nahrung zu mir nehme, sondern es sind halt die Bakterien, die darauf adaptiert sind, für die ich nichts kann, diese Nahrung besonders gut quasi verstoffwechseln zu können und mir dafür extrem viel Energiestoff zur Verfügung zu stellen. Naja, also
Das bleibt wohl leider bei der Theorie, nehme ich an.
Ja, es bleibt bei der Theorie. Erstmal wurden diese Studien nicht weiter bestätigt. Das ist eine einzige Studie, aber man kann sich natürlich vorstellen, dass jeder Probiotika-Hersteller, jedes Labor auf der gesamten Welt, das sich mit diesem Thema beschäftigt hat, hat sich auf diese Studie natürlich gestürzt, weil das hat natürlich ein enormes marktwirtschaftliches Potenzial. Schön ist auch, dass dann auch Vergleiche durchgeführt wurden. Also das heißt, ich habe dieses Mikrobiom angeschaut und die entsprechenden Wissenschaftler haben sich das Mikrobiom angeschaut und haben dann gesagt, um das Verhältnis in eine andere Richtung wieder zu schieben, muss man sich fettarm ernähren, man muss quasi sich ballaststoffreich ernähren, man muss sich mehr körperlich betätigen, man muss die Nahrungszufuhr reduzieren. Und schwupps haben also diese Patienten abgenommen und haben ein besseres Mikrobiom gehabt.
Das klingt nicht nach einer Vereinfachung des bekannten Prozederes.
Es ist ernüchternd, muss ich ehrlich sagen. Also natürlich kann ich vielleicht auch noch, indem ich jetzt ein bestimmtes Präparat gebe, das noch ganz geringfügig in die eine oder andere Richtung verschieben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, was da wahrscheinlich den hauptsächlichen oder ausschlagenden Faktor gemacht hat, wird, dass die Ernährung, die Umstellung einfach der Ernährung gewesen sein und der gesamten Lebensumstände. Und was da noch kommt, ist, die Präparate, die wir eigentlich empfehlen oder die meistens dann empfohlen werden, wie Lactobacillen, Bifidobakterien und so weiter, das sind alles Bakterien der Gattung Firmicutes. Und das sind eben gerade diese Bakteriengattung, die man ja eigentlich nicht haben möchte. Ja, also es ist nicht so ganz durchdacht, diese Studie, aber man hat sich natürlich jetzt, also dieses Dickmacher-Mikrobiom, es gibt Bücher schlank mit Darm, Mikrobiom, schlank Diät und alles Mögliche, also es gibt wirklich alles, was ich da vorstellen kann, nur es läuft immer auf dasselbe hinaus. Ein paar andere Sachen, ja, wenn man zum
Beispiel... Lustrane Erkenntnis, weiter.
Ja, tut mir leid, ja, also es ist... Aber es ist, also wir kommen nochmal zu einer Untersuchung, da sieht das Ganze ganz, ganz anders aus in dem Bereich. Also das macht dann doch vielleicht wieder ein bisschen Hoffnung. Sehr schön. Der amerikanische Brüllaffe ist zum Beispiel auch so ein Exemplar. Der Brüllaffe lebt in den Regenwäldern von Südamerika und er hat ein ganz bestimmtes Mikrobiom, er hat ein ganz bestimmtes Areal eigentlich, er hat ein bestimmtes Nahrungsspektrum, das er aufnehmen muss, also eine ganz bestimmte Flora, ganz bestimmte Baumblätter, die er fressen muss. Und ohne diese Flora, ohne diese Baumblätter, ja, hat er wirklich ein Problem. Und was man festgestellt hat eben in Südamerika durch eben jetzt den Eingriff in die Regenwälder, in eben jetzt diese Biotope, die dort vorhanden sind, hat man Proben genommen von diesem Brüllaffen, von dem Kot des Brüllaffens und hat also tatsächlich wirklich dort gesehen, dass sich die Diversität, ein ganz wichtiger Punkt, ist vielleicht auch, dass ich noch das erwähne, bei einem guten, schönen, stabilen, kräftigen Mikrobiom handelt es sich um ein Mikrobiom, das so vielfältig wie möglich aufgebaut ist. Also nicht viel von einem, nicht die tatsächliche Menge zählt, sondern so viel wie möglich von allem. Und zwar bunt wie möglich. Und man hat festgestellt, dass bei diesem Brüllaffen eben, wenn ich eben diesen, sein Habitat entsprechend beschneide, dass sich das Mikrobiom verändert hat und dass er dann andere Nahrungsmittel zu sich genommen hat, Futtermittel. Und es hat einen dramatischen Einfluss auf die Diversität dieses Mikrobioms gehabt und auch, jetzt sagen wir mal, auf die ja, physiologische Ausprägung, also auf das, physische Beschaffenheit dieses Brüllaffens. Ganz teilweise sogar wirklich Verhaltensänderungen, die sich da eingestellt haben, sehr interessant, ja. Aus einem sozioökologischen Aspekt heraus.
Wow. Okay.
Ja, dann das nächste, vielleicht auch hochinteressant, ein Stamm der Yanomami. Ich weiß nicht, hast du von dem schon mal gehört?
Mhm.
Ja. Ja, na dann weiß es auch. Der Stamm der Yanomami ist ja ein isolierter Stamm gewesen. Und zwar, der lebte ja, der besiedelt in die Regenwälder und die Berge in Nordbrasilien und in, jetzt muss ich kurz mal spicken, Südvenezuela. Und der hat ca. 32.000 Angehörige gehabt und der hat 11.000 Jahre lang isoliert von der westlichen Welt gelebt. Das heißt also, kein Mensch hat irgendwie was gewusst von diesem Stamm. Und 2009 hat man eine Kontaktaufnahme durchgeführt, weil man eben jetzt, als man mit einem Helikopter über diesen Bereich geflogen ist, gesehen hat, da ist ja irgendwas, da sind ja tatsächlich Menschen und hat Kontakt mit ihnen aufgenommen, zumindest versucht. Und ganz interessanterweise war man da so schlau, dass man gesagt hat, man möchte versuchen, diesen isolierten Zustand so weit wie möglich zu erhalten, ohne jetzt eben alles mit einzutragen, was wir von außen mit zu diesem Stamm bringen können. Und hat eben, ich glaube, ein Forscher hat diesen Stamm dann kontaktiert und man hat Proben erhalten aus Mund. Man hat Stuhl aus dem Mund, von der Mundschleimhaut, man hat Proben aus dem Kot erhalten, man hat Haarproben erhalten und so weiter. Und dann hat man sich das Ganze angeschaut und hat sich einmal das metabolische Potenzial und auch die Diversität angeschaut. Und es war also unglaublich, es war unfassbar. Also die Diversität dieses Stammes war dermaßen, hat die von auch den amerikanischen Ureinwohnern oder allem, die relativ kurz erst sich jetzt mit der westlichen Ernährungsform beschäftigen und mit der westlichen Lebensform. Das hat alles übertroffen. Also das war unbeschreiblich, diese Diversität. Interessanterweise vielleicht schon, muss man aber auch sagen, Bakterien, die bestimmte Antibiotikaresistenzen aufgewiesen haben. Also diese Dinge, die waren trotz allem schon vorhanden. Ganz interessant eigentlich die Frage, warum eigentlich dort auch schon Resistenzen in Bakterien vorhanden waren.
Spannend, ja, auf jeden Fall.
Ja, und das hat man, mittlerweile sind sie leider, glaube ich, nicht mehr so isoliert, die Yanomami, oder? Weißt du da was?
Nee, ich glaube nicht mehr.
Ja, sie sind nicht mehr so isoliert, also man hat doch die eine oder andere Krankheit mit reingebracht. Man darf auch nicht unterschätzen, ehrlich gesagt, was man natürlich noch in diesen Mikrobiomen gefunden hat. Also das waren jetzt keine schönen, sauberen Stuhlproben, sondern da gab es natürlich auch den einen oder anderen Parasiten und so weiter. Also Das war schon reichhaltig, in jeder Form reichhaltig. Dann, ja, die vielleicht wichtigste Studie nochmal, um zu diesem Punkt zu kommen, Gewicht. Und zwar, da gibt es doch durchaus schon Zusammenhänge. Und zwar Adipositas und Mikrobiom. Was man gemacht hat, ist, man hat keimfrei Mäuse aufgezogen. Das ist möglich, das sind sogenannte Gnotobioten. Und diese Keime, die werden also quasi völlig steril aufgezogen. Die haben überhaupt keine Darmflora. Denkt man eigentlich, dass die gar nicht lebensfähig sind. Das sind sie aber doch. Und diese keimfreien Mäuse, denen hat man Kot implantiert, also Kot transplantiert von Zwillingen. Und zwar ein Zwilling, ein schlanker Zwilling und ein Zwilling, der fettleibig war. Das heißt also, der einzige Unterschied eben bei diesen Zwillingen war das Gewicht der BMI der Testperson. Und diesen Kot hat man transplantiert in Stuhl und hat den Mäusen gegeben und hat dann anschließend über eine genaue standardisierte Diät diese Tiere ernährt, also der gleiche Energiegehalt, der gesamte Kohlenstoffgehalt, alles. Und da hat sich tatsächlich wirklich gezeigt, und zwar ganz eindeutig, dass die fettleibige Maus auch trotz einer, sagen wir mal, energetisch ärmeren Ernährung zugenommen hat und die schlanke Maus eben schlank geblieben ist, auch wenn ich eine fettreichere Ernährung gebe. Also es gibt doch schon bestimmte Faktoren, die da mit hineinspielen. Es gibt doch dieses Dickmacher- oder Schlankmacher-Mikrobiom, muss man sagen.
Es bleibt uns die Hoffnung, also dass da doch noch was zu machen ist.
Ja.
Immerhin.
Absolut. Also das ist auch ein wichtiges. Also der Mensch wäre ich eigentlich auch gerne, der quasi diese Stoffe, diese Metaboliten da irgendwie rauszieht oder die Bakterienspezies identifiziert, die dafür vielleicht mitverantwortlich sind. Das lässt sich bestimmt ganz gut vermarkten, könnte ich mir vorstellen.
Das glaube ich auch.
Ja. Aber was ich halt noch sagen muss, ist, ich meine, wir sind halt keine keimfreien Menschen. Also wir haben eine ganz andere Ausgangssituation, wir haben einen ganz anderen Metabolismus als eine keimfreie Maus. Und ich habe eben keinen Nullzustand, von dem ich ausgehe, sondern ich muss eben mit dem leben, was in mir schon seit mehr oder weniger langer Zeit drin ist. Und das ist, glaube ich, oft das Problem.
Ein wirklich spannendes Thema. Ich könnte mich noch stundenlang mit dir drüber unterhalten, aber leider müssen wir unsere Uhr ein wenig im Auge behalten. Deswegen kommt jetzt die nächste Frage. Hast du eigentlich einen Lieblingserreger?
Ja.
Welchen?
Also ich hab einmal wirklich meinen Lieblingserreger, der gar nichts im Darm eigentlich mehr oder weniger zu suchen hat, Pseudomonas aeruginosa.
Warum gerade der?
Also ein biofilmbildender Keim, die Leute aus der Back, die zuhören, die werden den kennen, hat einen wunderbar sanften, lindenartigen Geruch. Und hat so einen metallischen Glanz, den man auf den Keimblatt, also wirklich spektakulärer Keim. Ich liebe diesen Keim und ich finde, es ist hochdekorativ. Also es ist ein ganz, ganz toller Keim. Und bei Pilzen der weiße Milchschimmel, muss ich sagen. Also dieses Pelzige, also das ist, finde ich einfach toll. Ganz ehrlich, also da, gefällt mir sehr gut. Also ich bin auch derjenige, der sich vielleicht irgendwelche Bakterienbilder oder sowas tatsächlich an die Wand hängen würde.
Also das sind jetzt wirklich die ästhetischen Details des Mikrobiologen-Daseins.
Ja.
Wunderbar.
Ja.
Okay, dann haben wir heute, es ist jetzt etwa eine Woche vor Ostern, heute haben wir wieder eher niederschmetternde Nachrichten aus der Politik bekommen. Der Osterurlaub fällt dieses Jahr wohl eher ins Wasser. Nichtsdestotrotz, wir wollen die Fahne trotzdem hochhalten und die gute Laune nicht völlig verlieren. Deswegen, wo fährst du als nächstes in Urlaub hin, wenn es denn wieder funktioniert irgendwann?
Ich wollte nach Jordanien und nach Israel.
Okay, alles klar.
Und jetzt also abhängig vom Wetter. Wenn das im Sommer möglich ist, dann gehe ich im Winter gehe ich nach Jordanien. Wenn das im Winter wieder möglich ist, dann gehe ich, glaube ich, auch nach Jordanien. Ich weiß es noch nicht genau. Also je nachdem, wann es ist. Israel sieht ja gar nicht mal schlecht aus. Da könnte ich, glaube ich, mittlerweile hin.
Impftechnisch sieht es da gut aus, ja.
Ja,
ja. Hast noch, also ein bisschen Zeit hast du wahrscheinlich noch zu überlegen, denke ich.
Ja, glaube ich auch, ja.
Durch das. Okay, dann kommen wir zu unserer kleinen Schnellfragerunde am Ende des Ganzen. Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Morgenmuffel oder Frühaufsteher?
Frühaufsteher.
Hund oder Katze?
Hund, auch wenn man es mir nicht glaubt, ja.
Ich wollte gerade sagen, hinter dir sitzt eine Katze.
Ja, sie wird aber wie ein Hund erzogen.
Okay.
Ich habe auch einen Hund zu Hause. Mangels Zeit ist es natürlich ein bisschen schwierig, jetzt einen Hund hier halten zu können. Deswegen habe ich mich für die Alternative entschieden.
Okay. Bakterien oder Viren?
Oh, schwierig. Also für das Mikrobiom finde ich fast das Virum interessanter. Aber Bakterien. Irgendwas will ich schon sehen. Ja.
Kino oder streamen?
Boah, auch schwierig. Eigentlich lieber streamen, muss ich ehrlich sagen.
Frühling oder Herbst?
Pause machen und so.
Bitte? Nee, das ist spontan beantworten.
Ja.
Frühling oder Herbst?
Herbst.
Okay. Gram-negativ oder Gram-positiv?
Negativ.
Gut, alles klar. Ronny, vielen Dank, dass du Zeit für mich hattest.
Aber gerne, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, ich komme wieder, darf wiederkommen.
Du darfst jederzeit wiederkommen. Die machen jetzt nur noch Darm-Mikrobiom, jede Podcast-Folge.
Ich habe Glück, ja.
Okay, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die zweite Folge unseres Podcasts Labotalk und ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal wieder dabei. Und falls Sie schon immer einmal wissen wollten, wer sich zum Beispiel mit labordiagnostischen Nachweismethoden für Sunshine-Viren befasst oder mit Atemwegserkrankungen beim Beuteltier oder, dann schreiben Sie mir das doch bitte einfach an unsere E-Mail-Adresse podcast@laboclean.com. Vielleicht finde ich zu Ihrem Thema ja auch den passenden Ansprechpartner für diesen Podcast und wir hören ihn bei einer der folgenden Folgen. Wir hören uns. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.